Die Filmneurotika.
Der Podcast für gute Filme. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Filmneurotiker. Mein Name ist Matthias und in der heutigen Episode werfe ich einen Blick auf das melancholische Liebesmärchen Undine des deutschen Regisseurs Christian Petzold aus dem Jahr 2020. Was diesen Film mit uralten Mythen und der deutschen Romantik verbindet, wird ebenso Thema sein wie die Frage, warum es sich lohnt, dieses durch die Pandemie etwas untergegangene Kleinod des deutschen Films vielleicht im Heimkino nachzuholen. Zunächst beginne ich die Sendung aber, wie ihr das gewohnt seid, mit den News aus der Filmwelt. Die Writers Guild of America, kurz WGA, hat verkündet, dass man eine Einigung mit den Vertretern der ProduzentInnen getroffen habe. Der Streik der AutorInnen ist demnach seit dem 27. September 0 Uhr beendet und die Gewerkschaftsmitglieder können wieder ihrer Arbeit nachgehen. Zwar muss der neue Vertrag noch Anfang Oktober von den WGA-Mitgliedern ratifiziert werden, das gilt jedoch als relativ sicher. Die knapp 5 Monate Arbeitskampf haben sich nach letzten Meldungen für die AutorInnen gelohnt. Für die nächsten 3 Jahre haben sie wichtige Verbesserungen durchsetzen können, mehr Gehalt, bessere Konditionen bei Vertragslaufzeiten, Anpassungen beim Umfang des Personals und ein Rahmenwerk für den Umgang mit künstlicher Intelligenz. Der Streik der SchauspielerInnen in Hollywood dauert derweil nach wie vor an. Hier sind alle Verhandlungen zwischen der Screen Actors Guild und den Vertretungen der großen Produktionsfirmen bislang gescheitert. Doch mit jedem Tag, jeder Woche und jedem Monat, den sich der Arbeitskampf hinzieht, werden die Kosten desselben deutlicher, und zwar auf beiden Seiten. Im Großraum Los Angeles, wo die meisten Gewerkschaftsmitglieder leben, werden immer mehr Hypotheken gekündigt, Zwangsräumungen vollstreckt und Krankenversicherungen gekündigt. Für viele der Streikenden geht es inzwischen also an die Substanz. Die amerikanische Schauspielgewerkschaft merkt das und versucht zu helfen. 5 Millionen Dollar aus dem Entertainment Community Fund hat Zac Efron inzwischen an 2500 Betroffene ausgezahlt. Außerdem kündigte man an, im Oktober die Krankenversicherung all ihrer Mitglieder zu übernehmen. Auch prominente Filmschaffende solidarisieren sich mit den Streikenden, auch finanziell. So hat Steven Spielberg zusammen mit seiner Frau 1,5 Millionen Dollar für die Streikenden gespendet, Richard Gere ebenfalls 1 Million und auch weitere Hollywood-Stars wie Meryl Streep, George Clooney, Leonardo DiCaprio, Julia Roberts oder Arnold Schwarzenegger haben ihr Portemonnaie geöffnet. Einige SchauspielerInnen wurden außerdem auch selbst aktiv, um auf kreative Art und Weise Geld aufzutreiben. Über eBay versteigern sie zurzeit ungewöhnliche Angebote, wie etwa der aus zahlreichen Serien wie Emergency Room bekannte Schauspieler Adam Scott, der anbietet, die Hunde des bzw. der Höchstenbietenden in Los Angeles Gassi zu führen. So witzig solche Aktionen auch sind, so ernst ist jedoch die finanzielle Lage für den Großteil der streikenden Branche, in der schon vor dem Streik viele gerade so über die Runden kamen. Aber auch auf der gegnerischen Seite, nämlich bei den großen Studios, spürt man zunehmend die Folgen der verfahrenen Situation. Inzwischen musste die Produktion von über 50 Filmen sowie über 150 Serien eingestellt werden. Darunter sind auch Flaggschiff-Produktionen wie Stranger Things bei Netflix, Last of Us bei HBO, The Boys bei Amazon oder The Mandalorian bei Disney+. Das wird in naher Zukunft massive Auswirkungen auf den ohnehin schon stark umkämpften Streaming-Markt haben, denn weniger Nachschub bei Filmen und Serien bedeutet auch weniger AbonnentInnen und das wiederum bedeutet weniger Einnahmen für die Studios. Netflix ist dabei scheinbar etwas im Vorteil, da man hier, im Gegensatz zur Konkurrenz, auf ein breiteres Portfolio an internationalen Produktionen zugreifen kann, etwa die spanische Erfolgsserie Haus des Geldes. Ob dies jedoch reicht, um den Ausfall der amerikanischen Filme und Serien zu kompensieren, muss sich erst noch zeigen. Noch heftiger dürften die Auswirkungen auf das Kino sein. Zusätzlich zu der Problematik, dass sie momentan keine Filme produzieren können, plagt die Studiobosse das Problem, dass sie auch für bereits fertige Produktionen nicht wie gewohnt die Werbetrommel rühren können, weil die SchauspielerInnen auch für PR-Termine, rote Teppiche, Interviews und dergleichen nicht zur Verfügung stehen. Daher werden aktuell immer mehr Filmstarts in die Zukunft verschoben. Berühmtestes Beispiel hierfür ist die Fortsetzung des Sci-Fi-Epos Dune von Regisseur Denis Villeneuve. Eigentlich lief die teure Werbekampagne hierfür bereits an. Im Kino wurde der Trailer rauf und runter gezeigt, das Empire-Magazin hatte eine exklusive Behind-the-Scenes-Story auf dem Cover, doch dann hat Warner all das wieder eingestampft und verkündet, dass die Premiere von Dune 2 vom Dezember 2023 auf den März 2024 verschoben werde. Ich bin mir sicher, dass dies kein Einzelfall bleiben wird. Wer meint, dass durch den Streik in Hollywood europäische oder gar deutsche Produktionen Aufwind erhielten, der täuscht sich jedoch auch. Denn auch hierzulande sind die Verstrickungen mit Hollywood groß. Ohne amerikanische Drehbücher und SchauspielerInnen liegen auch viele Aufträge in deutschen Studios auf Eis. Die größte und geschichtsträchtigste deutsche Produktionsstätte, das Filmstudio Babelsberg, musste unlängst für zahlreiche Mitarbeitende Kurzarbeit anmelden, da die Aufträge aus Hollywood ausblieben. Der Produzent Martin Maskowitsch von Konstantin Film fasst die schwierige Lage der Branche aus deutscher Sicht wie folgt im ARD-Interview zusammen. Zitat: Wir haben eine riesige Kostensteigerung. Wir haben Krieg in Europa. Zwei große Filmmärkte sind praktisch weggefallen, China und Russland. Wir kommen aus einer Zeit, wo wir 2 Jahre lang mehr oder weniger geschlossene Kinos hatten. Wir haben gerade angefangen, uns von diesem Problem zu erholen, und jetzt kommt mit dem Streik das nächste Problem. Es besteht jedoch Grund zur Hoffnung, dass nach Ende des Streiks umso mehr lukrative Aufträge aus Amerika auf die deutsche Filmindustrie warten werden, da es dann zwangsläufig zu einem Run der momentan gelähmten US-Studios auf alle verfügbaren Produktionsstätten kommen wird. Wann das jedoch der Fall ist, das steht nach wie vor in den Sternen. Aktuell dürfen wir uns zumindest noch über Nachschub aus Hollywood in unseren Kinos freuen. Und so kann auch ich euch wieder einmal von meiner neuesten Sichtung berichten. Und zwar habe ich mir A Haunting in Venice in meinem Stammkino angesehen. Dabei handelt es sich um den inzwischen 3. Teil von und mit Kenneth Branagh als Meisterdetektiv Hercule Poirot. Nach Mord im Orient Express und Tod auf dem Nil geht es im neuesten Whodidit-Krimi-Abenteuer nach einem Roman der Queen of Crime Agatha Christie für den ebenso schrulligen wie genialen Poirot, wie der Titel schon verrät, in die italienische Lagunenstadt Venedig. Im Jahr 1947 hat sich Hercule Poirot dort eigentlich schon zur Ruhe gesetzt, lässt sich jedoch von einer Schriftstellerin, die ihn einst mit einem ihrer Bücher bekannt gemacht hatte, dazu überreden, zusammen mit ihr einer Seance beizuwohnen und diese, wovon Poirot auch fest überzeugt ist, als Schwindel zu entlarven. In der Nacht von Halloween findet sich der skeptische Belgier also zusammen mit zahlreichen anderen Gästen im historischen Palazzo der einstigen Opernsängerin Rowena Drake ein. Hier kam im Jahr zuvor deren Tochter Alicia auf mysteriöse Art ums Leben. Die trauernde Mutter möchte nun mit Hilfe des Mediums Joyce Reynolds, gespielt von Oscar-Gewinnerin Michelle Yeoh, Kontakt mit dem Geist Alicias aufnehmen. Die Seance läuft jedoch anders als geplant. Aufgrund eines Unwetters ist die Gruppe scheinbarer Fremder, die jedoch alle in einer Verbindung zur toten Alicia standen, gezwungen, die Nacht in dem unheimlichen Gebäuer zu verbringen, in dem es spuken soll. Auch Hercule Poirot macht in dieser Halloween-Nacht einige übersinnliche Erfahrungen, die ihn an seinem sonst so brillanten Verstand zweifeln lassen. Als es jedoch zu mysteriösen Todesfällen unter den Teilnehmenden der Geisterbeschwörung kommt, besinnt er sich seiner legendären Spürnase und nimmt die Spur des Täters auf. A Haunting in Venice ist, anders als seine beiden Vorgänger, kein reines Remake der erfolgreichen Agatha Christie-Verfilmungen aus den 1970ern, sondern eine Adaption des bisher unverfilmten Hercule Poirot-Romans »Die Halloween-Party« der englischen Kultautorin. Allein deshalb war ich bereits gespannt auf diesen neuen Teil. Für die ersten beiden Filme musste der von mir sehr geschätzte Kenneth Branagh ja einiges an Kritik einstecken. Neben zu blutleeren Plots wurde auch seine Interpretation des Hercule Poirot kritisiert. Beides völlig zu Unrecht, wie ich persönlich finde. Zwar liebe auch ich die humorvollere Darstellung des belgischen Meisterdetektivs durch den legendären Sir Peter Ustinov aus den 70ern, jedoch finde ich auch Branaghs Neuinterpretation sehr gelungen. ergibt Poirot mehr Tiefe und in Der Tod auf dem Nil erstmals auch eine Vorgeschichte. Nachdem der letzte Teil jedoch, auch Corona-bedingt, eher floppte, fürchtete ich bereits, dass es mit Poirots neuen Kinoabenteuern bereits zu Ende sei. Umso erfreuter war ich dann, als ich die Ankündigung zu A Haunting in Venice vernahm. Man sollte sich bei diesem Film übrigens weder von dem unnötigerweise englischen Titel als auch nicht von dem an einen Horrorfilm erinnernden Trailer abschrecken lassen. A Haunting in Venice ist eine sehr gelungene Fortsetzung der Hercule Poirot-Reihe, bei der Kenneth Branagh sehr viel richtig gemacht hat. Sein Filmcharakter wird hierin, ebenso wie der Zuschauer, mit dem scheinbar Übersinnlichen konfrontiert, was ihn zwingt, sich aus seiner Komfortzone als routinierter Detektiv herauszubewegen. Der nach Venedig verlegte Schauplatz der Geschichte zahlt ebenso wie das historische Setting, in dem immer wieder auf die erlebten Gräuel des Zweiten Weltkriegs angespielt wird, auf die düstere und beklemmende Atmosphäre des Films ein. Diese wird unterstützt durch eine für dieses Genre ungewöhnliche Kameraführung, in der wir entweder ganz nah dran an Poirot sind, vermutlich entstanden diese Szenen mit Hilfe einer vorangeschnallten GoPro-Minikamera, oder aber die Bildränder verzerrt erscheinen, was alles in allem den klaustrophobischen Charakter des venezianischen Palazzos, in dem die Gesellschaft in jener Sturmnacht festsitzt, zusätzlich unterstreicht. Einige Horroreffekte gibt es auch. Das muss man vielleicht die in dieser Hinsicht sensibleren Zuschauer wissen lassen. Wer damit jedoch kein Problem hat und sich auf einen ungewöhnlich düsteren Hercule Poirot-Krimi einlassen möchte, dem kann ich A Haunting in Venice nur wärmstens empfehlen. Nun aber zum eigentlichen Film dieser Filmneurotiker-Episode, den ich euch, wie gewohnt, zunächst zusammenfassen möchte. Der Liebesfilm Undine aus dem Jahr 2020 beginnt in einem Café am Fränkischen Museum in Berlin, wo Johannes gerade dabei ist, sich von seiner Freundin Undine, gespielt von Paula Beer, zu trennen. Undine, die eigentlich nur eine kurze Arbeitspause mit ihrem Freund verbringen wollte, fällt aus allen Wolken. Bevor sie wieder zu ihrer Arbeit zurückkehren muss, die promovierte Historikerin bietet Stadtmodellführungen im Haus am Kölnischen Markt gleich gegenüber des Cafés an, fasst sie sich jedoch und beschwört Johannes klar und nüchtern. Er solle hier auf sie warten. Wenn er sie verlasse, müsse sie ihn töten. Johannes nimmt dies nicht ernst und reagiert mit einem verärgerten »Lass den Scheiß«. Als Undine nach ihrer Führung zum Café zurückkehrt, ist er fort. Ratlos und konstatiert steht sie da, als ein schüchterner, nuschelnder Mann in ihrem Alter sie anspricht. Es ist Christoph, gespielt von Franz Rogowski. Er hatte an der Führung teilgenommen, die Undine Vibeau gerade gehalten hat. Da die etwas blasse Rothaarige offenbar nicht in der Stimmung ist, sich zu unterhalten, will er eigentlich schon wieder gehen. In diesem Moment zerbirst das Glas eines großen Aquariums, unter dem die beiden gestanden haben. Christoph und Undine werden von der Flut des Aquariumsinhalts zu Boden gestoßen und blicken sich tief in die Augen. Es ist der Beginn einer wundervollen Liebe. Schnell hat Undine Johannes vergessen und genießt die Zeit mit dem sensiblen Christoph, der von ihrer Schönheit und ihrem Intellekt fasziniert ist. Am Wochenende unternimmt sie lange Zugfahrten, um ihren Geliebten in der nordrhein-westfälischen Provinz zu besuchen. Christoph arbeitet dort als Industrietaucher, der in Seen und Flüssen Schweißarbeiten unter Wasser und dergleichen vornimmt. Er nimmt Undine mit auf einen Tauchgang und muss zu seiner Überraschung feststellen, dass seine Freundin sich in diesem Element noch viel heimischer fühlt als er selbst. Sie entledigt sich ihrer Tauchausrüstung und lässt sich von einem riesigen Wels durch den dunklen und geheimnisvollen See ziehen. Es scheint alles perfekt zu sein. Doch zurück in Berlin taucht plötzlich Johannes wieder auf. Er hat sich von seiner Freundin, für die er Undine einst verlassen hatte, getrennt und will nun wieder zurück zu ihr. Undine geht jedoch nicht darauf ein. Einige Zeit später laufen sie und Christoph zufällig an Johannes und seiner Ex-Freundin, mit der er nun offenbar doch wieder zusammengekommen ist, vorbei. Die Blicke, die dabei ausgetauscht werden, hat auch Christoph bemerkt. Er ruft Undine später, als er wieder in Westfalen ist, an und beschuldigt sie, ihm etwas zu verheimlichen, was diese bestreitet. Daraufhin bricht Christoph scheinbar den Kontakt mit seiner Freundin ab. Undine ist verzweifelt und reist schließlich in die Heimat ihres Freundes. Sie findet heraus, dass Christoph bei einem Tauchgang lebensgefährlich verletzt wurde und eilt ins Krankenhaus. Von Monika, einer Arbeitskollegin aus dem Tauchteam, erfährt sie, dass der an Maschinen angeschlossene Christoph hirntot sei und man nichts mehr für ihn tun könne. Undine spürt in diesem Moment jedoch, dass sie sich ihrem Schicksal als mystisches Wasserwesen, das man bisher nur erahnen konnte, stellen muss. Sie kehrt nach Berlin zurück. Dort lauert sie ihrem Ex-Freund Johannes auf. Dessen neue Freundin hat gerade den Swimmingpool vor Johannes' Haus verlassen, in dem dieser noch seine Bahnen zieht. Undine steigt zu Johannes in den Pool und ertränkt ihn. Kurz darauf taucht sie selbst in den dunklen Wassern eines Sees unter. Genau in diesem Moment schnellt der totgeglaubte Christoph aus seinem Krankenhausbett empor und ruft nach ihr. Ob die Geschichte so dramatisch endet oder es vielleicht doch noch einen Hoffnungsschimmer für die unglücklich Liebenden gibt, das möchte ich an dieser Stelle noch nicht verraten, sondern euch ermuntern, euch den Film selbst anzusehen. Die Wurzeln der mythologischen Gestalt Undine reichen bis ins europäische Mittelalter zurück. Sowohl in der französischen Melusinensage des 12. Jahrhunderts als auch in der deutschen Stauffenberg-Sage aus dem 14. Jahrhundert ist von ihr als einem Elementargeist des Wassers in weiblicher Gestalt die Rede. Heimisch ist Undine demnach in Waldseen oder Wasserfällen. Ähnlich wie bei Sirenen oder Nymphen ist der Gesang der Undine magisch und zieht nicht selten Männer, die ihn hören, in ihren Bann. Die mythologische Undine sehnt sich nach der Liebe eines Mannes, denn nur durch die Vermählung mit ihm kann sie eine Seele erlangen. Betrügt oder verlässt dieser Mann sie jedoch, so bringt Undine ihm den Tod und sie muss ins Wasser zurückkehren. Der Sagenstoff wurde im Laufe der Jahrhunderte immer wieder neu aufgegriffen und adaptiert. So auch vom deutschen Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe. In seiner Ballade Der Fischer von 1779 beschreibt er die schicksalshafte Begegnung eines jungen Mannes mit einer Undine wie folgt. Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll, ein Fischer saß daran, sah nach der Angel ruhevoll, kühl bis ans Herz hinan. Und wie er sitzt und wie er lauscht, teilt sich die Flut empor, aus dem bewegten Wasser rauscht ein feuchtes Weib hervor. Sie sang zu ihm, sie sprach zu ihm, »Was lockst du, meine Brut, mit Menschenwitz und Menschenlist hinauf in Todesglut? Ach, wüsstest du, wie's Fischlein ist, so wohlig auf dem Grund, du stiegst herunter, wie du bist, und würdest erst gesund. Labt sich die liebe Sonne nicht, der Mond sich nicht im Meer, kehrt wellenatmend ihr Gesicht nicht doppelt schöner her? Lockt dich der tiefe Himmel nicht, das feucht verklärte Blau? Lockt dich dein eigen Angesicht nicht her in ewiger Tau? Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll, netzt ihm den nackten Fuß, sein Herz wuchs ihm so sehnsuchtsvoll wie bei der liebsten Gruß. Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm, da war's um ihn geschehen. Halb zog sie ihn, halb sank er hin und ward nicht mehr gesehen. Besonderer Beliebtheit erfreute sich der Undine-Stoff auch bei den Vertretern der deutschen Romantik im 19. Jahrhundert. In der Romantik wurde nicht nur ein Zurück zur Natur propagiert, sondern auch die landeseigenen Mythen und Sagen neu entdeckt. Die Schilderungen der Natur und ihrer Wunder wurden mit fantastischen Geschichten voller Magie und Zauber verbunden. Friedrich Baron de Lamotte veröffentlichte 1811 seine Märchennovelle Undine. In Folge dichtete E.T.A. Hoffmann gar eine eigene Undine-Oper. Und auch das Kunstmärchen Die kleine Meerjungfrau des Dänen Hans Christian Andersen aus dem Jahr 1837, dessen düstere Geschichte tatsächlich wenig mit der Disney-Version Ariel, die Meerjungfrau, zu tun hat, basiert auf dem Mythos der Undine. Regisseur Christian Petzold kannte all diese Erzählungen aus seiner Kindheit. Sein Film Undine von 2020 ist eine moderne Adaption dieser uralten Mythologie. Allerdings war es ihm wichtig, dass Undine in seiner Version selbst über ihr Leben bestimmt. Petzold hat sich dabei auch ein Stück weit von der emanzipierten Neuinterpretation der Geschichte durch Ingeborg Bachmann in ihrem Werk Undine geht von 1961 inspirieren lassen. Zitat: Das hat mir gefallen, dass da die Undine spricht und nicht irgendwelche Erzähler oder Männer. Da spricht eine Frau. So könnte man einen Film machen, dachte ich, wenn es um die Undine geht und die Verzweiflung der Undine. Der Fluch bei Ingeborg Bachmann ist der, dass die Männer niemals treu sind, weil sie sich im Grunde nur selbst lieben. Und diesen Fluch zu brechen, aus einer weiblichen Perspektive, kam mir als richtige Erzählhaltung vor. Dass er tatsächlich das Drehbuch zu diesem Film geschrieben und diesen dann auch gedreht hat, war eigentlich gar nicht so geplant. Petzold erzählt zum Ursprung des Films, dass er eigentlich einen ganz anderen Film über einen Omnibus machen wollte, in dem lediglich eine kleine Szene, nämlich die Sequenz zwischen Johannes und Undine, ganz zu Beginn vorkommen sollte. Gegen Ende der Dreharbeiten zu seinem Vorgängerfilm Transit saß er mit seinen beiden Hauptdarstellern, auch damals bereits Franz Rogowski und Paula Beer, in einem Café. Zwischen den drei hatte sich während der gemeinsamen Arbeit ein enges emotionales Band gebildet, und nun waren sie alle sehr niedergeschlagen darüber, dass sich ihre Wege wieder trennen sollten. Da kam Christian Petzold spontan die Idee, seinen beiden SchauspielerInnen direkt von seinem nächsten Projekt zu berichten, das ihnen genau auf den Leib geschneidert sei, nämlich Undine. Tatsächlich hatte er bisher jedoch nur besagte kurze Szene aus dem nie gedrehten Omnibus-Film geschrieben. Und so improvisierte Petzold einfach drauf los und spann die Geschichte seines Films so lebhaft zusammen, dass Paula Beer und Franz Rogowski spontan zusagten, auch bei dieser wieder in die Hauptrollen zu schlüpfen. Sogleich machte sich Petzold, der bei den meisten seiner Filme auch der Autor ist, daran, das Drehbuch zu Undine zu schreiben. Seine Geschichte spielt in unserer Zeit und hat auf den ersten Blick wenig mit der alten Sage zu tun. Kennt man diese und achtet man auf die Details im Film, so wird jedoch deutlich, wie geschickt Petzold diese adaptiert hat. Während die mythologische Undine die Männer mit ihrem Gesang verzaubert, tut die Film-Undine dies beispielsweise durch ihre stadthistorischen Vorträge. Christoph fordert sie wiederholt auf, ihm einen ihrer Vorträge zu halten und hängt dann ganz an den Lippen seiner Geliebten. Regisseur Petzold sagt im Interview mit dem Deutschlandfunk, dass ihn der Stoff auch deshalb fasziniert hat, weil Undines Liebesverständnis so radikal dem der heutigen Tinder-Generation widerspricht. Zitat: Der Wischiwaschi-Tinder-Welt wollte ich etwas Rigoroses entgegensetzen. Das ist ihm in der Tat gelungen, auch in der Kontrastierung der beiden Männer Johannes und Christoph. Der Großteil des Films spielt in Berlin, genauer gesagt in Berlin-Mitte. Dieses Setting entspricht eigentlich ganz und gar nicht der Heimat eines Elementargeistes, wie ihn die Sage oder die Erzählungen der Romantik beschreiben. Berlin-Mitte ist ein Nichtort. Hier wird Lebensraum, Stichwort Gentrifizierung, aber auch Geschichte systematisch zerstört. Undine geht darauf sogar in einem ihrer Vorträge am Beispiel des Humboldt-Forums ein. Das Faszinierende ist nun aber, dass Undine und Christoph es im Film schaffen, diese vom Menschen entzauberte Welt der Großstadt durch ihre Liebe wieder zu verzaubern. Christian Petzold hat auch selbst ein gespaltenes Verhältnis zu Berlin. Er bezeichnet seinen Film daher als eine, Zitat, Liebeserklärung an eine Stadt, die man sich erarbeiten muss. Der Regisseur bevorzugt es, an echten Schauplätzen zu drehen, mit denen er sich im Vorfeld auch intensiv auseinandergesetzt hat. Gefilmt wurde neben Berlin auch in Nordrhein-Westfalen. Hier waren der Bahnhof Lüdenscheid-Brügge und die Eschbachtalsperre die wichtigsten Drehorte. Insbesondere die Aufnahmen in und um den Stausee, in dem Christoph als Industrietaucher arbeitet und in denen er auch Undine mitnimmt, geben der Geschichte auch optisch ihre romantisch geheimnisvollen Anklänge und verweisen auf Undines wahre Natur. Diese Szenen belegen außerdem, dass sich Regisseur Christian Petzold bei der Genese des Drehbuchs neben den deutschen Romantikern auch sehr von den französischen Impressionisten beeinflussen ließ. Zitat: Wenn man das genau überlegt, sind die ganzen Bilder, die wir am See gemacht haben, im Grunde genommen Bilder, die über den Umweg des französischen Impressionismus die deutsche Romantik nochmal bebildern. Aber das ist eben nicht Caspar David Friedrich, das sind nicht die deutschen romantischen Bilder, sondern das ist schon gebrochen, mit Licht, mit Auflösung. Das hat mir gefallen. Wahrscheinlich haben wir deshalb in der Vorbereitung mehr Manet-Bilder angeguckt als Caspar David Friedrich. Der Nachname Undines im Film, wie Bo, ist übrigens auch eine Anspielung darauf, dass die Hugenotten viele französische Sagen und Märchen wie Undine mit nach Berlin gebracht haben. Die Unterwasseraufnahmen für Undine entstanden in Deutschlands größtem Wassertank für Filmaufnahmen, im Filmstudio Babelsberg in Potsdam. Als Inspiration hat sich Petzold mit seinen SchauspielerInnen im Vorfeld zusammen die Klassiker 20.000 Meilen unter dem Meer und Schrecken des Amazonas angesehen, da in diesen jener Unterwasserzauber vermittelt wird, den er auch in seinem Film sehen wollte. Er legte daher sehr großen Wert darauf, dass im Potsdamer Wassertank ebenfalls eine möglichst plastische, geheimnisvolle Unterwasserwelt so weit wie möglich real nachgebaut wurde. Computereffekte sollten nur zum Einsatz kommen, wo dies nicht anders möglich war, etwa bei der Darstellung des riesigen Welses. Franz Rogowski, der im Film Christoph spielt und gelernter Tänzer und Choreograf ist, beschreibt die Unterwasserdrehs als seine schönsten Erfahrungen vom Dreh des Films. Hierbei konnten er und Paula ganz unter sich sein, sich nur von ihrem Gefühl leiten lassen und sich mit der Choreografie ihrer Körper ausdrücken. Auch die Musik, insbesondere eine wiederkehrende Klaviermelodie, spielt eine wichtige Rolle im Film. die Bach-Neuinterpretation erinnerte Petzold mit ihrem Akkord am Anfang, der dann zu einer Melodie wird, an Undines Charakter. Sie hat etwas sentimental-melancholisches, wie auch der ganze Film. Undine feierte seine Premiere bei der 70. Berlinale im Februar 2020. Die deutsch-französische Koproduktion war sofort Publikums- und Juryliebling zugleich. Und so verwundert es auch nicht, dass die damals 24-jährige Hauptdarstellerin Paula Beer hierfür mit dem Silbernen Bären als beste Schauspielerin ausgezeichnet wurde. Wobei man betonen muss, dass auch ihr Filmpartner Franz Rogowski mit seinem sehr körperlichen Spiel absolut überragend ist. Der Kinostart für Undine war dann für den 22. März geplant. Doch wie wir alle wissen, sollte es im März 2020 anders kommen. Die Corona-Pandemie schlug zu und legte das ganze öffentliche Leben inklusive Kinos lahm. Der Kinostart musste daher auf den 2. Juli 2020 verschoben werden. Unter diesen besonderen Umständen hatte es der Film natürlich schwerer, ein breiteres Publikum zu erreichen. Auch ich habe ihn erst einige Zeit später im Streaming gesehen, mich jedoch gleich in dieses Einod verliebt. Die Kombination von uralter Mythologie mit modernem Großstadtsetting, aber auch die sehr einfühlsame Erzählweise Petzolds sowie die perfekt harmonierenden HauptdarstellerInnen machen Undine zu einem wahrhaft magischen Erlebnis. Die Filmzeitschrift Cinetita bringt das wie folgt auf den Punkt. Ein modernes Märchen, romantisch und faszinierend. Unauflöslich verweben sich Realismus und Fantastisches, immer ist das Geheimnis gegenwärtig. Man gibt sich dieser Schönheit jenseits des Ratio hin, der Sogwirkung der Bilder von Kameramann Hans Fromm, dem hinreißenden Einsatz der Musik von Bach, dem großartigen Spiel von Paula Beer und Franz Rogowski. Ich gebe Undine daher 8,5 von 10 möglichen Punkten. Zum Vergleich, bei der International Movie Database vergaben 8.628 User dem Film eine durchschnittliche Bewertung von 6,6 von 10 Punkten. Tja, und damit bin ich auch schon wieder am Ende dieser Episode angelangt. Gerne könnt ihr mir auch diesmal wieder euer Feedback zukommen lassen, entweder über die Filmneurotiker Facebook-Seite oder aber per E-Mail an filmneurotiker@gmx.de. Und natürlich freue ich mich auch wieder über eine positive Bewertung meines Podcasts auf Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr mich hört. Macht es gut und wie immer gilt, viel Spaß beim Filmeschauen.